Okay, ich möchte heute in was einhaken, was ich das letzte Mal einfach so gestriffen habe. Und ja, ich dachte, ich lege einfach noch ein bisschen nach. Das letzte Mal habe ich über das Thema Gemeinde geredet. Und in diesem ganzen Zusammenhang kam das Thema Geld und Geben auf. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Und ich habe so gedacht, Mann, interessant, was ich so gespürt habe im Raum, als das Thema angesprochen wurde. Und ich habe mal bei meinen Aufzeichnungen geguckt und ich habe, glaube ich, vor fast 3 Jahren das letzte Mal zum Thema Geld was gesagt. Und ich würde gerne heute mal was zum Thema Geld sagen. Also es gibt 2 Themen, die die Welt regieren. Das eine ist das Thema Geld, das andere Sex. Habt ihr noch ein drittes? Macht, okay. Geld, Sex und Macht. Heute ist Geld dran, Sex kommt demnächst dran. Ja. Vielleicht nächsten Sonntag, ihr könnt schon mal kräftig einladen. Also Geld und Sex und Macht. Ich habe so schöne Zitate, die habe ich schon vor langer Zeit da gefunden und auch angesprochen. Oscar Wilde, ein relativ bekannter englischer Schriftsteller oder Amerikaner, ich weiß gar nicht, war er Engländer oder Amerikaner, der hat Folgendes gesagt: Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Das ist heftig, oder? Oder ein Michael Greater hat im Stern 2008, ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist, ich habe nur das Zitat hier, der hat dort gesagt, könnt ihr nachlesen im Stern 2008, Nummer 48, das Leben besteht aus 2 massiven Säulen, Geld und Sex und sonst gar nichts. Das ist die Wahrheit und es gibt keine Variante zu dieser Wahrheit, hat er da behauptet. Wer immer das ist, ist auch nicht so wichtig, mir geht es darum, Geld ist ein wichtiges Thema, interessant ist, Geld ist ein rein irdisches Thema. Geld hat mit der Ewigkeit nichts zu tun. Das heißt, wir haben in der Ewigkeit nicht mehr, in der Ewigkeit haben wir dieses Thema nicht mehr. Wisst ihr das? In der Ewigkeit gibt es kein Geld mehr. Und übrigens auch kein Sex mehr. Diese beiden Themen sind rein beschränkt auf unser Leben hier. Und wichtig ist, dass wir das auch so einordnen. Ja? Es gibt ganz andere Themen, die reichen in die Ewigkeit rein. Unsere Beziehung zum Herrn, Lobpreis, Heiliger Geist, all diese ganzen Sachen, was Jesus getan hat am Kreuz. Viele, viele Dinge reichen in die Ewigkeit rein. Das Thema Geld reicht auch in die Ewigkeit rein, aber nur insofern es unser Herz betrifft. Insofern reicht es in die Ewigkeit rein, was es mit unserem Herzen macht. Aber das Geld selber, das wird aufhören. Das ist Realität, die jeder von euch erfahren wird. Ihr werdet nichts mitnehmen. Gar nichts. Und niemand hat bisher was mitgenommen. Ja? Also wichtig ist, dass wir das so einordnen. Geld hat zu tun mit den vorletzten Dingen. Mit vorletzten Dingen meine ich die Sachen, die diese Welt betreffen. Die letzten Dinge ist das, was die Ewigkeit betrifft. Die vorletzten Dinge ist das, was unsere Welt betrifft. Ja, das ist eine Unterscheidung, die Dietrich Bonhoeffer getan hat. Kennt ihr Dietrich Bonhoeffer? Der Name sagt euch was, ja? Ich finde die Unterscheidung so hilfreich. Ja, das sagt, es gibt die letzten Dinge und die vorletzten Dinge. Ja, die letzten Dinge. Damit sagt er, das sind die, die eben unser ewiges Heil, unser ewiges Leben und so weiter betreffen. Und die vorletzten, das sind die Sachen, die hier auf der Welt unser Leben scheinbar so dick bestimmen, ja, aber die nicht in die Ewigkeit reinreichen. Also hier, dazu gehört unser Heil, das Abendmahl, die Taufe, unser Herz, all diese ganzen Sachen, das, was Jesus getan hat, dass der Vater ist, Lobpreis, Gebet, all diese Sachen reichen rein in die letzten Sachen, die letzten Wahrheiten, die Gott hat, das ewige Leben, das Leben, was von ihm kommt, ja. Das sind die letzten Dinge, die wichtigsten Sachen, sage ich mal. Und die Sachen müssen unbedingt in unserem Leben geklärt sein. Und dann gibt es die vorletzten Sachen. Dazu gehört zum Beispiel Geld, unser Besitz, Dazu gehört Sex. Dazu gehört unser Auto, unser Haus, Familienzusammengehörigkeit. Das wird alles in Ewigkeit nicht mehr sein. Das, was uns hier so wichtig ist, der Staat, Macht hier auf dieser Erde, unsere Gesundheit oder Krankheit, alles, was uns hier bestimmt, gehört zu den vorletzten Dingen. Wisst ihr das? Und wisst ihr, was ganz schlimm ist? Wenn die Menschen die vorletzten Dinge behandeln, als wären es die letzten Dinge. Das ist die große Gefahr, ja? Dass wir diese Sachen, die hier auf diese Welt gehören, behandeln, als wären es die wichtigsten, die wir auf jeden Fall klären müssen, die, die in Ewigkeit Bestand haben. Versteht ihr, was ich meine? Und dann die wichtigsten Dinge, unser Heil, Beziehung zu Jesus, Lobpreis und Gebet. Wir behandeln das, als wäre es nicht wichtig. Als könnte man das vernachlässigen. Ja? Das finde ich eine wichtige Unterscheidung für uns, um jetzt einzuordnen, wo das Geld hingehört. Das Geld gehört hierhin, zu den Sachen, die hier auf ihrer Welt, auf der Welt ihren Platz haben. Und als solches müssen wir es angucken. Und Jesus hat viel dazu zu sagen. Ja? Jesus sagt was dazu. Ihm ist es überhaupt nicht egal, wie wir hier auf der Welt leben. Und wenn ihr in der Bibel mal schaut zu dem Thema Geld, zu dem Thema Mammon, Reichtum, Armut, Geben und so weiter, es gibt sehr viel, was Jesus dazu sagt. Und es gibt sehr viel Grundsätzliches und sehr viel Praktisches. Und ich würde gerne einfach ein paar Sachen ansprechen. Ihr wisst, es gibt auch Extreme. Es gab immer wieder bei diesem Thema Geld und Besitz gab es ganz starke Extreme. Was die Christen gelehrt haben oder was Mode war. Ich mache mal zwei Begriffe. Ja. Also, wem sagt Franz von Assisi was? Ja, den meisten. Also, Franz von Assisi war ein reicher Jüngling, kann man sagen. Sein Vater war sehr reich. Er war reich. Er hatte alles. Und durch verschiedene Umstände in seinem Leben hat er sich entschieden, das alles hinter sich zu lassen und hat ein extremes Leben in Armut geführt, freiwillig. Also barfuß rumgelaufen, so eine Kutte angezogen, der hat das teilweise auch erfunden, ja. Im Winter barfuß rumgelaufen, hat seinen Körper geknechtet und so weiter und hat ein extremes Leben in Armut geführt mit Absicht. Armut, sagt er, ist seine Frau gewesen, die er, seine Geliebte. Er wollte möglichst mit aller Gewalt möglichst arm sein. Ja, wer will das noch? Darf ich mal sehen? Also, es ist interessant, sich mit ihm zu beschäftigen, ja. Extremes Ideal von Armut und das halt irgendwie als Vollkommenheit gegolten, ja. Armut nennt er seine Donna, die Dame seines Herzens, seine geliebte Frau Armut. Und er ist richtig leidenschaftlich da drin, wie er arm sein will, ja. Möglichst noch ärmer und noch ärmer. Und er hat gedacht, das ist christliche Vollkommenheit. Wenn wir so leben. Und das ist in vielen Köpfen drin. In kirchlichen, katholischen Köpfen, in evangelischen Köpfen, in anderen Köpfen. Es ist ein Ideal gewesen, was da war. Und bei manchen ist das noch, ja. Und klar, er hat auf was reagiert aus seiner Vergangenheit. Und zum Beispiel ein Zitat lese ich euch vor von ihm. Da sagt er, die, die nach Geld verlangen oder es wertvoller halten als Steine, wird der Teufel leicht verblenden. Die nach Geld verlangen oder es für wertvoller halten als Steine, die wird der Teufel leicht verblenden, sagt er. Hüten wir uns also, die wir alles verlassen und dass wir nichts, nicht wegen etwas so völlig Nichtigem das Himmelreich verlieren. Und wenn wir irgendwo Geld finden sollten, dann wollen wir uns nicht mehr darum kümmern als dem Staub, dem wir mit unseren Füßen treten. Das war seine Einstellung gegenüber dem Geld. Findet ihr das gut oder schlecht? Extrem, aber gut oder schlecht? Schlecht? Ich lasse es mal im Moment unkommentiert, ja? Ob das gut oder schlecht ist. Die Frage ist, was ist in unserem Herzen, ja? Aber ich sag mal, Franz von Assisi ist die eine Skala. Jetzt gebe ich euch einen anderen Namen. weiß nicht, ob ihr den kennt. Bitte? Der Rote, Entschuldigung. Also wir müssen dringend neue Stifte kaufen. Weil ich brauche das irgendwie für mich, vielleicht weniger für euch, aber für mich brauche ich das. Also hier ist Franz von Assisi und dann auf der anderen Seite der Skala, da gibt es einen Mann, den habe ich einfach mal rausgenommen, der heißt Creflo A. Dollar. Kennt ihr den Namen? Schon mal gehört? Creflo A. Dollar. Wo kommt der? Auf God TV. Okay, das ist ein Pastor mit einer großen Gemeinde in Amerika. Und der verkündigt das Wohlstandsevangelium. Der heißt tatsächlich so, der hieß schon so, bevor er das verkündigt hat. Der hieß tatsächlich, heißt so. Creflo A. Dollar, der ist in manchen Kreisen wirklich sehr bekannt. Ja, der ist also kein Leichtgewicht. Ja, das ist einer, der echt bekannt ist. Das ist der gegenteilige Franz von Assisi. Der verkündigt unverblümt, Gott will, dass du reich bist. Er behauptet allen Ernstes, dass Jesus selber reich war. Schließlich hat er auch einen Schatzmeister gehabt. Und schon bei seiner Geburt hat er ja von den Königen Gold geschenkt gekriegt. Gleich, von Anfang an Gold, ja. Und nicht wenig, die Könige haben ihm bestimmt riesig viel Gold geschenkt, ja. Und Jesus trug Designerkleidung, behauptet er. Ich mache keine Witze. Ich kann euch die Quellen geben sogar. Da, also, das könnt ihr lesen auf seiner Website. I'm telling you, Jesus wasn't poor. And he didn't wear no rags either. He wore designer clothes, honey. Ich sag euch, Jesus war nicht arm. Er hat auch keine Lumpen angehabt. Er hat Designerkleider angehabt. Creflo A. Dollar behauptet, also wenn Jesus heute leben würde, würde bestimmt Rolls Royce fahren. Sagt er. Und entsprechend fährt er auch Rolls-Royce, der Creflo A. Dollar, komisch, gell? Er fährt auch Rolls-Royce, hat mehrere Privatjets, riesige, teure Häuser und so weiter. Und der sagt, people don't want to hear that God is a God that has prosperity on his mind. Leute wollen nicht hören, dass Gott ein Gott ist, der Reichtum auf seiner Agenda hat. They don't want to hear that bless God. They don't want to hear that. Bless God, I want to hear about love, joy and peace. Well, you need to hear about money because you ain't gonna have no love, joy and peace until you get some money. Das verkündigt er. Eine Riesengemeinde, ich sag's euch nochmal auf Deutsch. Preist den Herrn, Leute wollen das nicht hören, dass Gott das Reichtum auf dem Herzen hat. Preist dem Herrn, wir wollen nur über Liebe, Friede und Freude hören. Und dann sagt er, Leute, ihr müsst aber über Geld hören, weil ihr werdet niemals Freude, Friede und Liebe haben, bis ihr nicht auch Geld habt. Das ist meiner Meinung nach eine komplette Verkehrung des Evangeliums. Absolut. Ja, absolut rumgedreht das Ganze. Und er strebt nach Geld. Geld ist ein Riesenthema in seiner Gemeinde und er verkündigt, dass Menschen reich werden sollen und er leitet sie an, nach Geld zu suchen. Ja. So, das ist das andere Extrem. Ja, dazwischen, was sagt da Gottes Wort wirklich? Weil beide begründen ihre Dings aus dem, ihre Lehren aus dem Wort Gottes. Will Gott, dass wir alle reich werden? Um das ganz klar zu sagen, ich halte das für eine totale Irrlehre. Ich halte auch Franz von Assisi für extrem und in manchen Punkten eine Irrlehre. Ja, das ist beides nicht die Wahrheit. Gottes Wort warnt uns ganz klar davor, Schätze zu sammeln auf dieser Erde. Er warnt uns vor Habsucht. Er sagt, die Habsucht ist eine Quelle allen Übels. Danach haben viele getrachtet und haben sich selber mit vielen Schmerzen durchbohrt. Ich komme auf die Stelle nachher noch. Und Jesus sagt, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde. Tut das nicht. Sammelt euch Schätze im Himmel. Und teilweise, wie wir die Schätze sammeln, ist tatsächlich, indem wir unser Geld auf dieser Erde richtig einsetzen, so wie er das will. Bevor ich dazu komme, möchte ich aber ein paar grundsätzliche Sachen zum Thema Geld sagen, wie Gott damit umgeht. Weil wir haben manchmal komische Vorstellungen. Der Creflo A. Dollar, der behauptet auch im Prinzip, kriegt man Geld dadurch, dass man ins Reich Gottes sät und dann erntet. ist irgendwo nicht falsch, aber er sagt, gebt in meinen Dienst und dann werdet ihr Geld kriegen. Und wenn ihr teilweise Filme anguckt von diesen Predigten, es ist der Hammer. Ja? Die Leute kommen und schmeißen dem das Geld zu Füßen. Ich habe selber war auch mal in so einem Gottesdienst drin, wo ein Prediger wirklich eine halbe Stunde lang über Geld geredet hat, eine große Gemeinde, und uns manipuliert hat und wir sollten in seinen Dienst geben. Und wisst ihr, was ich am Schluss gemacht habe? Ich habe dem tatsächlich Geld gespendet. Ich habe gedacht, was ist denn mit mir los? Bin da rausgegangen aus dem Ding, dachte, Herr, was war denn das jetzt? Warum habe ich dem das gegeben? Ich war unter Schuldgefühlen, ich war unter Anklage, ein komischer Glaube. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann werde ich auch gesegnet. Wenn ich es nicht mache, kriege ich irgendeinen Segen nicht. So komisches Zeug war auf einmal da. Ich kam nach Hause, sag Silke, du, das ist mir echt passiert, komisch. Du guck dir das mal morgen an, diese große Konferenz. Aber ich sag dir eins, du gibst dem kein Geld. Da sagt die Silke, ha, das werde ich auf keinen Fall tun. Am nächsten Abend kam die Silke wieder, so eine Miene. Sag Silke, was ist mit dir? Du, stell dir vor, ich habe dem auch Geld gegeben. Wisst ihr, was das ist? Das ist Hexerei. Das ist Manipulation und Hexerei. Das sind ganz üble, starke Mächte, die da am Wirken sind. Und ich musste echt sagen, Herr, ich bin dem auch aufgesessen. Ja, ich musste da echt gucken, Furcht, alles Mögliche, womit das spielt. Ja. Und komische Versprechen, die echt Lüge sind. Gottes Wort zeigt uns einen Weg, wie wir zu Geld kommen. Wisst ihr wie? Nee, durch Arbeit. Durch Arbeit. Das ist Gottes Weg, wie wir zu Geld kommen. Das ist so simpel. Wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. 2. Thessalonicher 3, Vers 10. Und wir brauchen ein gesundes Verhältnis zur Arbeit, wenn wir zum Thema Geld stehen. Ich meine damit, gesund meine ich nicht automatisch ein schwäbisches Verhältnis. Ja? Aber zunächst mal müssen wir festhalten, diese ganzen Lehren, gib und dann wirst du gesegnet. Das kommt vielleicht irgendwo anders, aber das Erste, wie wir zu Geld kommen, was Gott gesetzt hat auf dieser Welt, ist durch Arbeit. Und Paulus hat darauf verwandt, die Gemeinden zu lehren, erstmal normal zu arbeiten. Und ich habe komische Einstellungen gesehen, gerade in Ländern, wo nicht viel Geld da ist, zum Thema Arbeit. Ja. Lasst uns ein normales Verhältnis dazu entwickeln. Das ist die Quelle, wie Gott uns versorgen will, indem wir arbeiten. Und es ist nichts Schlimmes, nichts Anrüchiges, nichts Ungeistliches. Und da gibt es auch keine Abkürzung. Und ich glaube, eine dauerhafte Überwindung von falscher Einstellung braucht das auch. Es braucht ein gesundes Verhältnis zur Arbeit. Es gibt auch ungesunde Verhältnisse zur Arbeit, wo Arbeit zum Götzen wird. Arbeit war sein ganzes Leben, steht dann auf dem Grabstein. Arbeit gehört auch zu den Dingen dieser Welt. Ja? Und das meine ich nicht, mit Arbeit meine ich nicht, dass wir uns kaputt arbeiten. Wir müssen auch sagen, Arbeit hat einen gewissen Platz, aber es ist nicht der wichtigste Platz. Es gibt andere Sachen, die viel wichtiger sind, aber es hat einen Platz. Und an den Platz muss es, aber das Evangelium ist stärker und Arbeit muss auch aufhören. Es hat seine Grenze, wo meine Familie kaputt geht, wo meine Beziehung zu Gott nicht mehr gelebt werden kann. Da muss Arbeit entthront werden und eine Stufe tiefer stehen. Da muss Arbeit auf den zweiten oder dritten oder vierten Platz. Aber da muss sie hin. Und Paulus sagt, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite, damit er was Gutes den anderen auch noch geben kann. Okay, das Zweite, was Gott will, also das Erste, wie wir umgehen mit Geld oder mit dem Thema Besitz, ist das Thema Arbeit. Und ich kann jetzt nicht nur zur Arbeit, da müsste man viel drüber sagen, ja. Kann ich jetzt nicht weiter, will ich nicht weiter. Aber da gibt's gute Lehre drüber, wie man da ein gesundes Verhältnis dazu finden kann, zwischen Faulheit und dem, dass man sich überarbeitet. Das Zweite ist, dass wir lernen müssen zu herrschen. Herrschen in diesem Leben. Und das erspart dir keiner. Herrschen lernen in diesem Leben. Paulus sagt im Römer 5, 17, so werden vielmehr die, die die Gnade Gottes empfangen, im Leben herrschen durch den einen Christus Jesus. In deinem Leben musst du herrschen lernen. Nicht dein Leiter, nicht deine Frau, nicht dein Mann, du, nicht deine Eltern, du musst herrschen lernen in deinem Leben durch Gottes Gnade. Und du musst auch herrschen übers Geld. Nicht das Geld soll dich beherrschen, du musst über dein Geld herrschen. Das, was du hast, darüber bist du der Chef. Und herrschen lernen bedeutet auch, zu lernen, das Geld einzuteilen. Das bedeutet, dass man sich beherrscht und nicht alles kauft, was man kaufen könnte. Und nicht über das Maß kauft. Herrschen lernen bedeutet, ich sage nein, das haben zwar alle anderen, aber das brauche ich nicht. Und das kann ich auch nicht kaufen, deshalb kaufe ich es nicht. Herrschen lernen bedeutet Haushalterschaft. Herrschen lernen bedeutet verantwortliches Sparen. Nicht sparen, dass man geizig ist und keinem was gibt und sich selber nichts gibt und anderen nichts gibt. Das bedeutet nicht sparen. Aber sparen bedeutet, das hat was mit Verantwortung zu tun, dass ich Geld spare für irgendwann. Das sehen wir in Gottes Wort immer wieder, das Prinzip. Ich sehe nicht, dass Gottes Wort sagt, spart nichts. Josef war der große Sparer für schlechte Zeiten. Und es ist nichts dabei zu lernen, zu sparen. Ja, das ist sehr irdisch, was ich jetzt sage. Sehr irdisch. Aber Gottes Wort sagt Dinge dazu. Herrschen ist unsere Aufgabe in diesem Leben. Herrschen über dein Geld. Was sagt ihr dazu? Ihr seid unwahrscheinlich still. Also, ich muss meinen Lebensstil anpassen. Viele Christen tun das nicht. Du musst deinen Lebensstil anpassen an das, was du hast. Das ist Herrschaft in deinem Leben. Du kannst deinen Lebensstil nicht anpassen an das, was jemand anders hat. Und selbst, ich weiß, dass es in der Welt normal ist, man will immer mehr, aber Gott erwartet von uns, dass wir herrschen und unseren Lebensstil an das anpassen, was wir haben. Dass wir mit den Einnahmen und den Ausgaben klarkommen. Dass wir Selbstbeherrschung üben. Wir haben nicht einen Geist der Zuchtlosigkeit, sondern der Selbstbeherrschung. Dass wir es ehrlich sind. Herrschen heißt, dass wir ehrlich sind beim Thema Geld. Dass wir unsere Steuern zahlen. Und ja, ich erzähle euch ein Beispiel aus der Ukraine. Dort gab es, ich weiß nicht, ob es noch ist, die größte Gemeinde in Europa, in Kiew, geleitet von dem Sunday Adelaja, ich weiß nicht, ob ihr von dem schon gehört habt, ein Nigerianer. Und eine riesige Gemeinde, ein Schwarzer, der eine Gemeinde in Kiew leitet, das war echt ein Wunder, muss man wirklich sagen, weil die, nichts gegen dich, Jenja, aber die Russen sind sehr fremdenfeindlich. Und am Anfang lief das Ganze gut, aber dann kam zunehmend dieses Wohlstandsevangelium nach ganz vorne bei dem Mann. Und die haben eine eigene Bank gegründet. Und es ist dann so, dass verkündigt wurde, nehmt Kredite und kauft euch Aktien. Also ich verkürze das Ganze. Ja. Und viele Christen haben ihre Wohnungen, Hypotheken genommen, haben Aktien gekauft, haben in diese Bank da investiert, alles Mögliche, weil ja Gott will, dass wir reich werden, mit der Aussicht auf viel Geld. Die Pastoren haben teilweise Kredite aufgenommen, sich fette Autos gekauft. Und wir haben im Nehemia-Team erlebt, wo teilweise unsere Leiterin immer noch einen alten Lada fährt, dass die Pastoren kamen und sagen, ja, Gott hat uns gesegnet, du fährst immer noch den Lada, irgendwas stimmt ja bei euch nicht. Das Nehemia-Team kann ja nicht von Gott sein. Dann kam die Wirtschaftskrise 2009. Bumm. Und dann ist das ganze Wachstum in der Ukraine gestoppt gewesen. Und auf einmal war das Geld nichts mehr wert. Und die Leute waren bis über beide Ohren verschuldet. Die ganzen Aktien waren nichts mehr wert. Nichts war mehr wert. Die konnten die Autos nicht zurückverkaufen, weil keiner die kaufen konnte. Die Leute mussten teilweise jetzt ihre Wohnungen für ein Appel und ein Ei verkaufen und sind total verschuldet. Ganz viele Christen in der Ukraine sind total verschuldet jetzt. Und das ganze Land war geistlich total blühend. Noch vor ein paar Jahren. Ich habe gedacht, Mann, die machen uns echt was vor. War stark. Ich bin ja jedes Jahr da. die letzten Jahre ist massiv zurückgegangen, das geistliche Leben. Und die Leute sind unter einer Wahnsinnsbedrückung, total frustriert auch. Und ich habe dort für eine Frau gebetet, die kam zu mir, war total verzweifelt, sagte, ich habe das auch gemacht, bin total verschuldet, weiß nicht, wie ich meine Familie durchbringen soll. Und bete für mich, dass Gott mir hilft. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott ihr helfen will. Aber ich habe zu ihr gesagt, du, ich hatte den Eindruck, Gott sagt mir was. Und das war nicht so einfach, ihr das zu sagen. Ja? Ich musste erst mal das Messer ihr in den Leib rammen. Ich habe gesagt, weißt du, warum du das gemacht hast? Weil Habsucht in deinem Herzen ist. Das muss zuerst raus. Sonst kann Gott dir nicht helfen. Versteht ihr, was ich meine? Warum haben die Christen das gemacht? Weil sie dieses Versprechen nach Geld, Liebe zum Geld, geglaubt haben. Natürlich ist der Leiter schuldig, der kann auch nicht mehr ausreisen, jetzt hat irgendwelche Verfahren am Hals. Aber was da vorgefallen ist, ist ganz schlimm. Und Paulus muss sowas Ähnliches vor Augen gehabt haben, als er gesagt hat, danach haben viele getrachtet und sind sogar vom Glauben abgefallen deswegen. Wir brauchen was die Lösung ist, ein normales, gesundes Verhältnis zur Arbeit und ein gesundes Verhältnis zu dem, was ich habe, darüber zu herrschen. Vielleicht ist es jetzt hart, was ich sage, ja. Aber ich sehe auch in Deutschland, ist es zunehmend so. Menschen sind verschuldet, Christen sind verschuldet. Wie kommt man raus? Wir brauchen hier Heilung, Hilfe und Buße, ja. Und müssen auf Gottes Kurs einschwenken. Dann, das nächste, was mit dazugehört, um mit Geld gesund zu werden, ist geben. Aber das kommt erst jetzt. Nachdem ich gearbeitet und geherrscht habe, gebe ich. Weil Paulus und Gottes Wort macht ganz klar, wir geben von dem, was wir haben, nicht von dem, was wir nicht haben. Okay, manchmal führt der Heilige Geist, dass wir mehr geben, als wir haben. Es gibt's. Ja. Paulus sagt auch an einer Stelle, ihre Armut ist übergeflossen in Freigebigkeit. Ja. Aber das Normale ist, dass er sagt, wir geben nach dem, was wir haben, nicht nach dem, was wir nicht haben. Aber geben gehört ganz normal zu dem Herrschen über dem, was wir haben. Und dadurch üben wir was ein in unser Leben. Nämlich wir üben eins ein. Wir üben damit ein, dass wir Geld immer wieder auf den zweiten Platz setzen. Und wir üben Vertrauen ein, dass wir letztendlich nicht von uns leben. Weil das mit der Arbeit, das kann natürlich Angst machen. Ja, was, wenn ich nicht genug Arbeit habe? Wer versorgt mich dies und das? Wir müssen lernen, letztendlich von Gott abhängig zu sein, auch wenn wir Arbeit haben. Und ihm vertrauen, dass er uns versorgt, selbst wenn es knapp wird. Und das lernen wir durchs Geben. Das hat Gott so eingebaut. Und Jesus sagt so viel zu dem Thema. Und ich sage euch ein paar Stellen, die ihr wahrscheinlich auch schon gelesen habt. Zum Beispiel Matthäus 6,1 folgende. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor Menschen übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der in den Himmeln ist. Wenn du nun Almosen gibst, so sollst du nicht vor dir her ausposaunen lassen, wie die Heuchler tun, in den Synagogen, auf den Gassen, damit sie von den Menschen gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du Almosen gibst, so soll deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen sei und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Oder Lukas 6, 38, gebt und es wird euch gegeben. Ein gutes und gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Dann diese Stelle, die ich gerade schon gelesen habe, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Wo habe ich das denn? Jetzt muss ich mal meine Bibel nochmal her. Matthäus 6, wenn du es gerade hast. Ja, liest es mal.
Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Fraß zerstören, wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Sammelt euch Schätze im Himmel. Dann, ich sage gleich mehr dazu, ich möchte euch noch ein paar Stellen vorlesen. 2. Korinther, da spricht Paulus im Kapitel 8 und 9 über Geben. Und da geht es darum, dass er gerne eine Spende sammeln möchte für bestimmte Dinge, für Gemeinde, ich glaube es für Jerusalem. Und er lobt eine Gemeinde, die sehr freigebig gegeben hat. Kapitel 8. Wir tun euch aber, Brüder, die Gnade Gottes kund, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist, dass bei großer Bewährung in Bedrängnis sich der Überschwang ihrer Freude und ihre tiefe Armut als überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen, und ich bezeuge es, über Vermögen waren sie aus eigenem Antrieb willig und baten uns unter vielen Zureden um die Gnade und die Beteiligung an dem Dienst für die Heiligen. Ein Dienst für die Heiligen, das ist die Gabe, die die einsammeln. Ja? Und nicht nur so, wie wir hofften, sondern sie gaben sich zuerst selbst dem Herrn und dann durch Gottes Willen uns. So dass wir Titus zugeredet haben, er möge bei euch ebenfalls dieses Gnadenwerk auch so vollenden, wie er es früher angefangen hatte. Also da kann man lange drüber nachdenken, was die für eine Einstellung zum Geben hatten. Ja? Sie wollten gerne, sie haben gesehen, sie möchten gerne investieren, sie möchten auch Geld geben ins Reich Gottes. Und Paulus redet dann darüber und sagt, ihr Korinther, macht das doch bitte auch so. Lasst mich nicht beschämt dastehen, macht das doch auch so. Und mir geht's nicht darum, um euer Geld, mir geht's um euer Herz. Ja, aber lasst das daran sichtbar werden auch, in dem, was ihr gebt. Und dann sagt er in 9 Vers 6, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder aber gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja? Gott fordert durch Paulus hier auf, zu geben. Kann man sagen, das gilt für die Korinther, für uns gilt es nicht. Das ist aber nicht so. Das ist ganz grundsätzlich, wie er da redet. Und diese Praxis, geben zu lernen, ist was, was jeder von uns lernen muss. Und ich meine damit regelmäßiges Geben. Nicht nur dann, wenn ich irgendwann, wenn es mich überkommt und zufällig der Heilige Geist irgendwas sagt. Ich glaube, geben lernen muss wie beten und alles andere eine ganz normale Praxis in unserem Leben sein. Geben. Ich möchte da auch was sagen zum Zehnten an dieser Stelle. Eigentlich wollte ich es gar nicht abwischen. Aber zum Zehnten an dieser Stelle. Was ist mit dem Zehnten? Muss man den Zehnten geben oder nicht? Gibt es einen großen Streit? Sind die Leute sich nicht einig? Ist das jetzt im Alten Testament? Ist es im Neuen Testament? Lasst mich Folgendes dazu sagen. Ich glaube, dass der Zehnte gut genug bezeugt ist in Gottes Wort, dass das unsere Praxis sein sollte. Und wir sehen das längst vor dem Gesetz im Alten Testament, wo der Zehnte gegeben wird von Abraham an Melchisedek. Und wenn ihr über diese Stelle nachdenkt, auf diese Stelle geht der Hebräerbrief wieder zurück, dann werdet ihr sehen, dass es ein geistliches Prinzip ist, den Zehnten zu geben und nicht ein Gesetz. Abraham kommt von einer Schlacht zurück und dann kommt ihm dieser König Melchisedek entgegen. Wisst ihr, was Melchisedek heißt, übersetzt? Melchi, König, Zedek der Gerechtigkeit, König der Gerechtigkeit. Und der ist König von Salem, König des Friedens. Und das ist der Hohepriester Gottes. Keiner weiß eigentlich, wo dieser Mann herkommt. Ganz komisch, ja. Der kommt aus Jerusalem raus und das ist ein Bild für Jesus. Hebräerbrief sagt, dieser Melchisedek ist ein Prophetie auf Jesus. Und Abraham, der Vater des Glaubens, will ihm den Zehnten geben oder gibt ihm den Zehnten und der Melchisedek nimmt den an. Und das hat nichts mit Gesetz zu tun, weil da gab es noch kein Gesetz. Warum hat Abraham das getan? Das war in seinem Herzen. Er hat diesen Melchisedek, der ein Bild für Jesus ist, teilhaben lassen an dem, was er hatte. Und hat ihm den Zehnten gegeben. Wie bei uns in der Gemeinde, wir sagen nicht, dass es ein Gesetz ist, ja, was man machen muss, aber wir glauben schon, dass es eine Praxis ist, die gut ist. Die in Gottes Wort genug bezeugt ist, dass wir sagen können, ja, wir machen das. Und gebt, ich würde euch raten, lernt es zu geben, euren Zehnten. Und damit ist auch Segen verbunden. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Gott segnet dadurch, wenn wir das lernen zu geben. So wie Paulus es sagt, es gibt einen Segen im Geben. Geben ist seliger als nehmen. Und Gott versorgt, wenn wir geben. Er lässt sich nichts schenken. Das habe ich immer wieder gesehen. Ja. Als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie ein Finanzchaos gehabt. Ich darf das sagen, ja, das ist kein Geheimnis. Ich habe es schon öfter erzählt. Ich war Student und sie hat Geld verdient. Und ich hatte mehr als sie. Obwohl sie viel mehr verdient hat. Und sie sagt, und ich sage, du, sag mal Silke, was ist eigentlich bei dir? Du verdienst so als Krankenschwester eigentlich nicht schlecht. Warum hast du immer so wenig Geld? Sagt, ja, ich weiß auch nicht. Ich sage, gibst du eigentlich deinen Zehnten? Sie sagt, ja, wenn ich den noch gebe, dann habe ich ja gar nichts mehr. Ja, das hat sie gesagt. Den kann ich nicht auch noch geben. Ich habe ja so schon immer ein Minus. Da sage ich, nee, wir machen das jetzt mal andersrum. Weil hinterher, wenn wir heiraten, musst du das sowieso tun. Gib mal zuerst deinen Zehnten und dann gucken wir mal, wo deine Finanzen rauskommen am Schluss. Und es hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht, aber sie hat es dann tatsächlich gemacht. Sie hat gesagt, okay, das mache ich. Ich gebe meinen Zehnten. Und dann haben sich ihre Finanzen geordnet. Auf einmal konnte sie sparen. Und ich muss euch zu meiner Schande gestehen, Silke hat unsere ganze Hochzeitsreise finanziert. Sie hat dann den Zehnten gegeben und konnte so viel sparen, dass sie so viel Geld hatte, dass wir unsere Hochzeitsreise nach Amerika davon zahlen konnten. So rum hat sich das geordnet, nicht andersrum. Und ich habe das immer wieder auch in meinem Leben erlebt. Wenn wir Gott vertrauen, weil geben und den Zehnten geben bedeutet Gott vertrauen. Du kannst das nicht, ohne Gott zu vertrauen. Das kannst du nicht. Du kannst nicht geben aus Selbstgerechtigkeit und aus allen möglichen falschen Motiven. Beim Geben hören die falschen Motive irgendwann auf. Vor allen Dingen, wenn du es regelmäßig tust. Dann ist es ein Akt von Demut und Vertrauen. Okay, wer mehr geben will, darf das gerne tun. Ihr dürft gerne euren Fünften geben. Aber so möchte ich euch aus meinem Leben bezeugen. Gott hat meine Finanzen geordnet. Das ist nicht das Einzige, wie sich Finanzen ordnen. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Ich verkündige nicht, gib den Zehnten und alle deine Probleme sind weg. Das ist nicht die Wahrheit. Manche verkünden das so. Du brauchst nur den Zehnten geben und all dein Chaos ordnet sich und all deine Probleme hören auf. Das ist nicht die Wahrheit. Arbeiten, herrschen gehört immer noch dazu. Aber Zehnten geben oder geben ist ein wichtiges Element im Umgang mit Geld. Und irgendwann vielleicht sogar zur Großzügigkeit zu kommen, zu geben mehr als ich muss, geistlich muss sozusagen. Ich glaube, der Zehnte ist überhaupt nur der Anfang. Anfangstherapie. Alle Leute, die so stark gegen den Zehnten reden und wettern, das ist gesetzlich und dies und das, das sind die Leute, die meistens weniger geben wollen. Ich sage, ich habe kein Problem, wenn du mehr geben willst. Da. Zehnte muss ja nicht sein, kannst ja gerne mehr geben. Nee, das meinte ich nicht. Ach so, du wolltest weniger geben. Klar, so rum läuft das meistens. Deshalb lasst es uns tun im Vertrauen auf Gott. Das ist meine große Empfehlung an euch. Ihr könnt selber darüber forschen. Gott verspricht in den Propheten, dass er den Himmel auftut und uns segnet, wenn wir ihm da gehorchen. Maleachi 3, Vers 8. Okay, dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Wenn wir das gelernt haben, zu arbeiten, zu herrschen, zu geben, gibt es noch einen vierten Punkt, das ist nicht Sorgen im Umgang mit Geld. Nicht Sorgen. Wenn wir arbeiten, wenn wir herrschen und wenn wir geben, dann nicht Sorgen. Wir können nicht einfach sagen, sorg dich nicht, es wird alles gut. Das ist eine Irrlehre. Wenn die anderen Sachen nicht dabei sind, dann solltest du dich sorgen. Aber wenn du das andere getan hast, wenn du einfach das arbeitest, was Gott dir gibt, wenn du lernst zu herrschen, wenn du treu gibst nach deinem Vermögen, nicht über dein Vermögen, dann sorge dich nicht, vertraue auf den Herrn, dass er dich weiter versorgt. Vertraue, dass er die Türen aufmacht. Vertraue, dass er auch Wunder tut, dass er auch mal mehr gibt, als du brauchst, dass er einfach dich segnet. Vertraue das, sorge nicht. Und das sagt Jesus eben, seid um nichts besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach allem diesen trachten oder darum sorgen sich die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Wir brauchen uns nicht sorgen, weil Gott für uns sorgt. Aber nicht sorgen bedeutet nicht, versteht mich hier richtig an der Stelle. Ich weiß nicht, ob bei euch das ein Problem ist, aber ich weiß, bei anderen ist es ein Problem. Nicht sorgen heißt nicht, um die anderen Punkte kümmere ich mich nicht. Das bedeutet es nicht. Ja? Nicht sorgen ist eingebunden in die anderen Dinge. Aber dann ist es ganz wichtig, weil es gibt Leute, die haben Arbeit und das alles und die sorgen sich ständig. Gott sagt nein. Das ist eine Furcht, die dich gefangen nehmen kann, die brauchst du nicht. Ja? Gott möchte dich freimachen von dieser Furcht. Von dieser Furcht zu kurz zu kommen, von dieser Furcht abhängig zu sein vom Geld, von dieser Furcht vor Menschen, Furcht deinen Arbeitsplatz zu verlieren. Diese Furcht, Gott will dich davon freimachen. Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und das andere kriegt ihr dazu. Keine Furcht. Weil Gott gerne gibt. Und er wird uns versorgen und er wird uns auch dann versorgen, wenn wir nicht alles hundertprozentig getan haben. Und mein letzter Punkt, der auch zu dem Thema Geld dazu gehört, ist Zufriedenheit. Ein ganz wichtiger Punkt. Also ich sage nochmal, Arbeit, herrschen, geben, Zufriedenheit. Und zwar zufrieden sein mit dem, was man hat. Das lehrt Gottes Wort. 1. Timotheus 6, Vers 7. Wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts herausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen oder damit wollen wir zufrieden sein, sagt Paulus. Nahrung und Kleidung, wer hat das von euch? Wer ist zufrieden? Paulus sagt, seid damit zufrieden. Auch wenn ihr es nicht seid, er fordert auf, seid zufrieden. Lasst das doch genug für euch sein. An diesem Maßstab, Nahrung und Kleider, sind wir alle reich. Überreich. Ja? An diesem Maßstab gemessen. Aber das sind längst nicht alle. Ja? Auch nicht alle Christen auf dieser Welt. Der Schlüssel, um den es hier geht, ist Zufriedenheit oder Genügsamkeit. Genügsamkeit ist auch so ein Wort, was Paulus da in den Mund nimmt. Sich genug sein lassen. Paulus sagt sogar, es ist ein großer Gewinn, wenn wir zufrieden sind. So fängt er, glaube ich, an, da in dem Timotheus. Ja? 1. Timotheus 6, 1, Vers 6, Kapitel 6. Die Gottseligkeit oder unsere Beziehung zu Gott, an der wir uns freuen, zusammen mit Genügsamkeit, ist ein großer Gewinn. 1. Timotheus 6, Vers 6. Also die Gottseligkeit, damit ist gemeint, unsere Beziehung zu Gott, unsere Gottesfurcht, unsere Beziehung zu Jesus, an der wir uns freuen. Ja? Gottselig. Zusammen mit Zufriedenheit über materielle Dinge ist ein großer Gewinn. Meint er materielle Dinge? Ja, das meint er, weil das sagt er jetzt gleich. Denn wir haben nichts in die Welt hereingebracht, sodass wir auch nichts herausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Das meint er damit. Dem Herrn dienen, sich an ihm freuen und zufrieden sein mit dem, was wir haben, das bringt einen Riesenreichtum in unser Leben und einen großen Frieden. Bitte? Naja, da geht's noch weiter, da komme ich jetzt noch drauf. Ja, genau, da geht's weiter. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Redet ihr das zu Christen oder zu Heiden? Zu Christen, ja. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind. Er redet von Leuten, die geglaubt haben, ja. Denn eine Wurzel alles Bösen, das ist der Hammer. Eine Wurzel alles Bösen, gibt noch andere Wurzel, aber hier sagt er, das ist eine zentrale Wurzel von so viel Bösem. Und schaut mal in die Welt, ist das die Wahrheit? Liebe zum Geld ist eine Wurzel von so viel Übel, von Krieg, von Gewalt, von allem Möglichen. Und er sagt, auch einige Christen haben danach getrachtet, sind vom Glauben abgefallen und haben sich selbst mit viel Schmerzen durchbohrt. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Zufriedenheit ist was Gutes. Und Zufriedenheit bedeutet, dass ich meinem Herzen sage, komm zur Ruhe vom Vergleichen. Komm zur Ruhe vom Neid. Komm zur Ruhe von Gier, von dem, was die Welt dir anbietet. Komm zur Ruhe, du brauchst das nicht alles. Guck immer wieder darauf, dass du nichts von dem mitnimmst. Sei zufrieden, wenn du hast, was du brauchst. Du brauchst nicht alles. Du kannst frei sein. Du brauchst nicht alles. Du brauchst nicht das, was selbst dein Bruder oder deine Schwester alles hat. Das musst du nicht unbedingt auch alles haben. Und was mit Zufriedenheit einhergeht, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, was wir haben. Dankbarkeit für das, was Gott uns geschenkt hat. Und das, ja, ist ein ganz großer Wert in Gottes Wort. Du kannst, überleg doch mal, was du alles hast, was Gott dir gegeben hat und sag, Herr, ich bin dankbar, ich bin zufrieden damit. Ich brauche nicht das neueste iPhone. Das ist doch befreiend. Mann, ich habe schon gedacht, wie kann ich das bloß bezahlen? Das brauche ich jetzt auch. Ich weiß gar nicht, wie ich das zahlen kann. Nein, du brauchst es nicht. Ich habe so viele Pastoren gesehen. Vor allen Dingen auch in Russland überall. Die haben alle das neueste iPhone. Und neuestes iPad. Dies und das. Ich weiß nicht, wie die das bezahlen. Aber das muss sein. Das ist doch krank. Es tut mir leid. Okay, ich möchte hier ganz kurz eine Pause machen und fragen, ob ihr Fragen dazu habt. Das ist richtig.